Lanz und Precht.
Freitag. Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Freue mich, dich am Ende einer sehr ereignisreichen Woche zu hören. Und am Beginn, das ist erstmal das Wichtigste, finde ich, heute Fußball-EM.
Ja.
Bist du im Fußballfieber?
Ja, auf jeden Fall. Bei jeder WM und bei jeder EM. Also vorher ist es ja immer so, dass man so ein bisschen, bin ja eigentlich schon im Fieber. Aber das richtige Fieber beginnt eigentlich dann so richtig während des Turniers.
Ja,
wenn man die Mannschaften einschätzen kann, wenn man Spiele bereits gesehen hat, wenn man seine Sympathien und Antipathien sorgfältig verteilt hat, dann wird es noch spannender.
Und hast du einen Favoriten?
Vielleicht England. Also nicht jetzt Sympathie, sondern was ich glaube, die Engländer sind dran. Ich glaube, die Franzosen sind mit ihrer sehr guten Mannschaft zu wankelmütig. Ich glaube, die Deutschen können eine sehr gute Rolle spielen, aber der Favorit ist aus meiner Sicht England.
Oh, interessant. Ich hatte vor einiger Zeit, ganz anderes Thema, fällt mir gerade ein, die Gelegenheit mit Salman Rushdie in einem kleineren privaten Rahmen einen Satz dazu zu wechseln. Und er sagte, er ist sich sicher, dass seine englische Mannschaft nicht darin versagen wird, weiterhin verlässlich zu versagen.
Aber sie haben in letzter Zeit schon aufgehört damit. Also sie sind so irrsinnig knapp beim letzten Mal rausgeflogen. Und sie waren auch bei der EM davor, waren sie stark, waren sie im Halbfinale. Also ich denke, England hat sich auch verändert.
Ja,
in diesem Punkt mal ausnahmsweise zum Positiven.
Ja, es ist wahr. Naja, also die Engländer, finde ich, brauchen auch mal wieder irgendwie ein Erfolgserlebnis. Ne? Ich habe neulich eine Summary, wie man ja heutzutage auf Norddeutsch sagt, dieses Brexits gelesen. Was das eigentlich mit England gemacht hat, das ist wirklich spektakulär. Nichts von alledem, was man denen versprochen hat, wurde eingelöst. Das Einzige, was sie erreicht haben, ist, die Briten müssen sich jetzt wieder beim Spanienurlaub ewig lange in die Passkontrolle reinstellen, müssen Zölle auf EU-Produkte zahlen, müssen akzeptieren und hinnehmen, dass die große europäische Politik einen Bogen um sie macht und sie überhaupt nicht mehr irgendwie groß tangiert und sich für sie interessiert. Wenn du dich mal erinnerst, denen wurde damals 350 Millionen Pfund wurde denen versprochen. Mehr für das britische Gesundheitssystem, und zwar jede Woche. Tolle Freihandelsabkommen mit der ganzen Welt unter britischen Bedingungen und so weiter. Also so die Idee, eine innovative, von allen bösen Fesseln der EU befreite Wirtschaft, weniger illegale Migration, und passiert ist exakt das Gegenteil. Katastrophe.
Aber nicht so, als ob wir jetzt davon wahnsinnig überrascht wären. Ne? Das hat man damals schon alles gesagt, dass das unhaltbare Versprechungen sind.
Ja, aber dort hat es keiner geglaubt. Das weiß ich
ja,
noch
die
damals.
Hälfte, ne? Es war ja ganz knapp, der Brexit. Also die eine Hälfte hat ihnen geglaubt, die andere Hälfte nicht. Und die eine war hauchzart stärker.
Ja, die interessant ist, wie das jetzt so weggenuschelt wird, das Thema. Ne? Also keiner redet mehr darüber in der britischen Öffentlichkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, man schämt sich ein bisschen. Man redet einfach nicht mehr darüber und tut so, als hätte das in Wahrheit nie stattgefunden. Das ist wirklich interessant. Aber das bringt uns direkt zum anderen großen Thema dieser Woche, Richard. Europawahl. Da gab es ja, ist ja schon ein bisschen her jetzt, ein paar Tage. Aber das Beben, die Schockwellen sind immer noch zu spüren, um es mal so zu sagen. Was ist für dich das interessanteste Ergebnis bei dieser Europawahl gewesen?
Zwei Sachen. Einmal die Umfrage, wen die jüngeren Leute, also die unter 30-Jährigen, gewählt haben. Da kommt eine faszinierende Zahl. 28% der unter 30-Jährigen in Deutschland haben keine der etablierten Parteien gewählt, sondern Parteien, die unter sonstige gelistet werden. Also das ist ja eine riesen Misstrauenserklärung der Generation Z gegenüber den Boomer-Parteien, denen sie offensichtlich die Lösung der Probleme nicht mehr zutrauen. Das finde ich ein hochinteressantes Phänomen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tendenz vielleicht sogar noch weitergeht. Also quasi eine kollektive Misstrauenserklärung. Das ist das eine, was ich sehr interessant finde. Und das ist ihre eigenen Parteien gründen. So Parteien wie Volt zum Beispiel, ja, in denen sie sich viel stärker repräsentiert fühlen. Und das Zweite, was natürlich interessant ist, Weil es auch nicht genauso vorhergesagt worden war, ist, dass die Grünen sich nahezu halbiert haben. Mhm. Jetzt hatten sie natürlich vor 4 Jahren einen ganz besonderen Boom, muss man auch sagen. Ich glaube, so viele Stimmen hatten sie nie.
Nee,
aber es ist trotzdem starker Absturz. Ne? In den Meinungsumfragen hätten sie immer noch so, standen sie immer so bei 14 oder 15. Jetzt haben sie, glaube ich, keine 12 gekriegt. Also das ist natürlich schon ein sehr bemerkenswertes Ergebnis. Und da habe ich mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht, weil ich mir dann die Frage stelle, was wird aus den Grünen unter diesen Vorzeichen? Und ich glaube, dass die Grundparadoxie der Grünen einfach darin besteht, dass sie ganz viele Dinge gemeinsam unter einem Dach unterbringen wollen, die nicht mehr zusammenpassen. Mhm. Also auf der einen Seite haben die Grünen ihren Wahlkampf damals gemacht, indem sie gesagt haben, der Klimawandel ist das allergrößte Problem, es ist 5 vor 12, wir brauchen eine Nachhaltigkeitsrevolution und so weiter und so weiter. Dann haben sie auch dem Sektor relativ wenig zustande gebracht. Ja, man erinnert sich als erstes immer an das schlecht gemachte Heizungsgesetz und hat im Grunde die Hoffnungen, die sie da gemacht haben. Ne? Wir machen eine ganz große Nachhaltigkeitstransformation. Das ist natürlich nicht passiert. Und auf der anderen Seite, wo sie auf der einen Seite gesagt haben, wir brauchen jeden verfügbaren Cent für die Bekämpfung des Klimawandels, da braucht man gleichzeitig jeden verfügbaren Cent heute für Aufrüstung. Mhm. Das heißt also die olivgrüne Seite der Grünen. Und das beides passt nicht zusammen. Du kannst nicht 100 von Milliarden brauchen, die du in Klimaschutz steckst, und du kannst extrem klimafeindliche Aufrüstung betreiben, ebenfalls für Hunderte von Milliarden. Mhm. Das Ganze hält die Partei im Inneren nicht mehr zusammen. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die Grünen das so nicht lange überleben können. Also vielleicht sollten sie personelle Konsequenzen ziehen. Ne? Also Frau Lang und Herr Nurimpur weg und sollten tatsächlich eine echte grüne Politikerin wie Luisa Neubauer, ne, in erste Reihe stellen. Hätte damit wahrscheinlich wieder deutlich mehr Erfolg bei den Jüngeren.
Glaubst du das wirklich?
Nee, ich glaube, dass sie das nicht machen.
Noch mehr polarisieren.
Nein, ja, natürlich, es würde noch mehr polarisieren. Aber es ist ehrlich gesagt das, was ich mir wünschen würde. Es würde mehr polarisieren, das ist völlig klar. Also wird man das andere machen. Weißt du, weil das Klimathema hat für alle Parteien und für die Grünen natürlich als Klimapartei besonders ein riesiges Problem. Du musst mit dem Finger auf dich selbst und auf die eigenen Wähler zeigen.
Das ist wahr. Ja?
Du musst sagen, wir können nicht mehr so leben wie bisher, wir müssen uns ändern. Wahlen gewinnst du, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst. Das
ist richtig.
Ja, wenn du sagst, es sind die Migranten oder das sind die Idioten in Brüssel, die die Landwirtschaftspolitik verbocken und die das machen und so weiter. Das machen alle anderen Parteien, sind unheimlich trainiert darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Die Grünen machen das auch, aber nicht in der Innenpolitik. Da machen sie es gegenüber der AfD, wie jeder andere auch. Aber eben auch in der Außenpolitik. Mit dem Finger auf Autokraten zeigen und so weiter, auf China, Russland und so. Gibt es ja auch alles Argumente für. Aber dieses eigentlich auch mit dem Finger auf sich selbst zeigen müssen. Ey, unser Lebensstil hier, ja, heizt die Klimakatastrophe an. Unser Lebensstil, unser Konsumverhalten zerstört die Lebensgrundlagen von Millionen und Abermillionen Menschen in der Welt. Wenn du sowas erzählst, verlierst du Wahlen. Wir sind in der Situation, die Leute wollen Parteien wählen, die mit dem Finger auf andere zeigen, damit man gemeinsam über die lachen oder auf die schimpfen kann, die man doof findet. Aber niemand will selber angesprochen werden, sein Leben zu ändern.
Mhm. Das ist wahr. Ne? Man erzählt den Leuten im Grunde, sie müssten eigentlich Angst haben vor diesen Veränderungen. Die eine große Erzählung ist, die wollen euch eure Art zu leben wegnehmen. Ne? Und verspricht ihnen sozusagen stattdessen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und man sagt ihnen, ihr müsst euch nicht verändern.
Ja, weil das Veränderung ist eine Lüge. Das
ist anstrengend. Eine Lüge. Genau. Ja, ja, ne, weißt du was, wenn du mal genauer da reingehst, Richard, das Interessante ist, selbst die Aussage, Veränderung ist anstrengend, nicht einmal die stimmt ja, genau betrachtet.
Die Menschen verändern sich doch sowieso ein Leben
das
lang.
Ist der
Ich sage das doch immer, technischer Fortschritt führt auch ständig zu Veränderungen. Seit es das Internet gibt, hat sich unser Leben verändert. Seit wir Smartphones haben, hat sich unser Leben verändert. Das ganze Leben besteht aus Wandel und aus Anpassung.
Richtig.
Aber wir haben den Mechanismus, dass wir immer Veränderungen gigantisch überschätzen. Wollen wir nicht. Wenn wir sie einmal gemacht haben, dann sehen wir haben unsere Anpassungsfähigkeit unterschätzt.
Mhm.
Ja? Ja, und letztlich geht es bei all dem, was wir jetzt machen müssen, im Hinblick auf den Klimawandel, um Freiheit. Nämlich um die Lebenschancen unserer Kinder und Enkelkinder, die eben kein freies Leben mehr wie wir führen können, wenn die Entwicklung beim Klimawandel so weitergeht, wie sie bisher ist. Ja, es ist ein riesiges Freiheitsversprechen, das darin besteht, die Erde für künftige Generationen bewohnbar und gestaltbar zu halten. Aber wir denken an unsere kleine persönliche Freiheit, uns das leisten zu können, das zu dürfen, das zu machen. Ja, wir verfrühstücken die große Freiheit unserer Kinder und Enkelkinder und vor allen Dingen all der Menschen südlich der Sahara. Du siehst, ich rege mich darüber auf, weil das ist das ganz große, unterschätzte Thema unserer Zeit. Inzwischen wird der Klimawandel gar nicht mehr richtig ernst genommen.
Exakt.
Auch von denen, die keinem Wissenschaftler widersprechen würden. Nicht von der kleinen Zahl derjenigen, die sagen, ja, das haben die Wissenschaftler alle nur erfunden, um sich wichtig zu machen oder um die Bevölkerung zu gängeln oder so. Das ist eine kleine Minderheit. Ja, du wirst in den etablierten Parteien wenige Leute finden, die ernsthaft an der Klimakatastrophe zweifeln. Du wirst aber ganz viele finden, die ständig auf anderen rumhacken, ja, weil sie sagen, man darf die Leute aber nicht bevormunden und man darf das aber nicht. Die versündigen sich an ihren Kindern und an ihren Enkelkindern. Und mich nervt das total.
Das ist total interessant. Was du gerade machst, ist, Richard, du machst sozusagen das ganz große moralische Fass auf. Ja. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Grünen vielen Leuten dermaßen auf den Wecker gehen. Weil sie immer mit dieser hohen moralischen Anspruchshaltung daherkommen. Und die moralische Position ist natürlich immer eine sehr, sehr gute, sehr bequeme, sehr edle. Ja, wenn du moralisch bist, bist du ein besserer Mensch. Wenn du kein Lastenfahrrad fährst, bist du ein schlechterer Mensch.
Ja.
So, und das ist das Gefühl, das die Leute unfassbar nervt. Und ich denke manchmal, lass es uns doch mal abschichten, nur mal kleiner. Also Das musst du mir mal erklären.
Ja, also wir sind viel, viel zu langsam mit unserer Nachhaltigkeitsrevolution.
Ich kann dir gleich mal ein paar schicke
Zahlen dazu vorlesen, wie sehr wir in die Katastrophe treiben.
Jetzt
erklär mir mal, wie man das ohne einen, ich verstehe dich ja, überbordenden Verbrauch an Moral hinkriegen will.
Wenn du mal von deinem eigenen kleinen Leben ausgehst, ja, ich versuche immer sozusagen nochmal klarzumachen, was ist das eigentlich für eine Idee? Die Angst vor Veränderung, die verstehe ich total gut. Menschen, ich glaube, das ist etwas, was tief in uns steckt, die Angst vor Unbekanntem, die Angst vor Veränderung. Und wenn dann jemand kommt und dir sehr erfolgreich erzählt, pass auf, die wollen euch eure Art zu leben wegnehmen, da kommt irgendwas ganz Neues und jetzt müsst ihr euch schon wieder anpassen. Und wir müssen uns ja ständig anpassen. Das macht Leuten erstmal Angst. Auf einer psychologischen Ebene verstehe ich das. Wenn ich dann aber mal versuche, einen objektiveren Blick auf mein eigenes kleines Leben zu werfen, dann stelle ich fest, es waren immer die Momente der Veränderung, an denen wir gewachsen sind, wo es interessant wurde. Und wenn ich zurückblicke, würde ich immer sagen, die Momente, in denen ich gezwungen wurde, Positionen über Bord zu werfen, zum Beispiel zum Thema, was weiß ich, auch Männlichkeit. Ja, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da wurde Männlichkeit ganz anders definiert als heute. Der Blick auf Frauen und so weiter. Blick auf Feminismus und all diese Dinge. Da sozusagen reinzugehen, sich zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich für meine eigene Position? Es hat mein Leben bereichert. Mein Leben wirklich bereichert. Hat zugelassen,
dass ich... Ich habe das alles schon als Kind durchgemacht, als Sohn einer Feministin erster Stunde.
Siehst du?
Ich habe mit einem feministischen Männerbild angefangen.
Wirklich?
Und mich dann ein klein bisschen davon emanzipiert.
Deswegen wirkst du immer wie so ein alter Sack.
Ja, genau deswegen. Schovi.
Ja. Bist du ja gar nicht. Du bist überhaupt kein Schovi. Und das ist aber der Punkt. Es hat immer wieder, wenn ich sozusagen alte Positionen über Bord geworfen habe, dass mein Leben immer wieder bereichert. Das Gleiche bei Technologien, das Gleiche bei beispielsweise der Frage, fährst du eigentlich elektrisch oder fährst du mit dem Verbrenner? Ich weiß noch das Aha-Erlebnis, das ich hatte, als ich das erste Mal ein Elektroauto benutzt habe. Ich dachte, wow, das ist doch das Ding. Das ist sauber, das macht Spaß.
Ja.
Das ist offensichtlich deutlich nachhaltiger als das andere. Und jetzt wollen wir bitte nicht die Diskussion aufmachen, was am Ende nachhaltiger ist, ja, ein Verbrenner, den du 300.000 Kilometer fährst oder nicht.
Ja.
All das ist mittlerweile gut belegt. Ein Elektroauto ist nachhaltiger als ein Verbrenner. Punkt, Ende. Willst du nicht sagen?
Ich streite mit dir darüber nicht mehr. Darüber haben wir schon so oft geredet.
Ja, okay.
Es ist immer eine Frage, was man in die Bilanz reinrechnet und was nicht. Ich bin aber bei dir in einer ganz wesentlichen Frage, nämlich in der wesentlichen Frage, wo ich vorhin gesagt habe. Menschen überschätzen Veränderungen, die auf sie zukommen und unterschätzen ihre eigene Veränderungs- und Anpassungsfähigkeit. Das ist so.
Aber sie haben
und das gilt
sie
auch für den Klimawandel. Und wenn wir dann noch Parteien haben, ja, die auf im Grunde genommen so auf einfache Art und Weise die Leute abholen und sagen, oh, die übertreiben das und die machen das und so. Ey, die Grünen übertreiben nicht, sie untertreiben. Sie untertreiben angesichts der Katastrophe, auf die wir zuschlittern. Und für mich ist die eigentlich spannende psychologische Frage. Könnte es nicht sein, dass wenn man uns auch nur kleine oder mittelmäßige Veränderungen abnötigt, viele Menschen insgeheim bei sich denken, okay, das will ich nicht. Und wenn das alles so schrecklich und so schlimm kommt, wie die Klimawissenschaft uns voraussagt, ja gut, dann ist es eben so. Mhm. Also es gibt einen Satz von David Hume, der heißt, es widerspricht nicht der Natur des Menschen, dass ich mir lieber den Untergang der ganzen Welt wünsche, als einen Ritz an meinem Finger. Na, das heißt also, kleine Wehwehchen und die ich habe, werden von mir höher bewertet als große Katastrophen, die mich nicht so unmittelbar zu betreffen scheinen. Und das ist genau das große Problem. Und das lässt einen im Hinblick auf die Klimakatastrophe ziemlich schwarz sehen.
Ja, siehst du, und das ist genau dieser hohe Ton der Moral. Und da muss ich dir jetzt leider wieder widersprechen oder würde gerne mit dir das
Fass aufmachen. Der schrille Ton der Fakten. Der schrille Ton der Fakten, nicht der hohe Ton der
Fakten
Moral.
Haben keinen
der hohe Ton, Ton der Moral wäre, wenn ich mich hinstelle, ja, mit dem Zeigefinger schwinge und sagen, die Menschheit muss endlich lernen und so weiter. Das mache ich nicht. Ich präsentiere nur die Fakten. Oder, um dir vielleicht stärker ins Gemüt zu reden, Markus. Mhm. Ich habe mal ein
Gedicht. Ich höre den Unterton.
Ich versuche dich poetisch abzuholen, wo ich dich prosaisch nicht erreiche.
Gut.
Du kennst doch von Bertolt Brecht das Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters. Mhm. Ja, das macht eigentlich jeder irgendwann mal im Deutschunterricht. Genau. Ja, da fragt sich angeblich der lesende Arbeiter, ich weiß nicht, ob echte lesende Arbeiter sich die Frage stellen, ja, wer baute das siebentorige Theben? Ja, haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt oder Cäsar eroberte Gallien. Er allein hatte er nicht einmal einen Koch bei sich.
Genau.
So, also er will darauf hinaus, dass das, was uns da erzählt wird, irgendwie die Realität nicht trifft. Und dann habe ich mit meiner Schwester mal vor 3-4 Jahren das Gleiche übertragen auf unsere heutige Situation und auf den Klimawandel.
Mhm.
Und das möchte ich dir jetzt mal in Gänze vortragen.
Du hast ein Gedicht, habt ihr geschrieben, oder?
Ein Gedicht im Stil von Bertolt Brecht.
Super.
Angepasst auf unsere heutige Situation. Ja? Fragen einer denkenden Schülerin. Wer baute Milliarden von Smartphones? In den Zeitungen stehen die Namen von Amerikanern. Hat Steve Jobs Lithium, Kobalt und Coltan aus den Gruben geholt? Wer holt aus den Müllbergen von Handys das Gold und das Kupfer? In welchen Hütten schlafen die Kinder von Agbog Bloschi? Wohin schwimmen in der Nacht, in der das arktische Eis geschmolzen ist, die Eisbären? Unsere Straßen sind voll von gigantischen Fahrzeugen. Wie monströs ist ihre CO2-Bilanz? Brauchen die Batterien des viel geförderten Elektroautos keine fossile Energie zu ihrer Herstellung? Selbst in der Whiskymeile auf Sylt trinkt in der Nacht, wo das Meer sie verschlingt, die Schikaria auf ewiges Wachstum. Hirten ohne Herden ersaufen im Mittelmeer. Aus Wanderlust? Milliarden Rinder verpesten die Atemluft. Wer hat das Gelüst nach Fleisch zum Menschenrecht gemacht? Wie viel Tropenholz fällt die Gier nach Profit? Wie viel Leben fällt mit ihm in Vergessenheit? Die Sonne sinkt über der Savanne. Was versenkten ihre Strahlen? Noch trifft es die Ärmsten der Armen. Warum hören wir sie nicht? Bald trifft es auch die Reichen. Wer soll uns dann hören? So viele Berichte, so viele Fragen.
3 Jahre alt, sagst du, Richard, ja?
Ja, vor 3 Jahren gemacht.
Interessant. Der Hinweis auf die Whiskymeile vor allen Dingen. Du hast Sylt sozusagen schon mal vorweggenommen.
Tatsache, ja.
Aber auch da, Richard, ne? Ich verstehe die Idee und das ist genau die Art und Weise, wie viele grünen Politiker argumentieren. Übrigens, wenn du über Brecht redest, dann muss ich jetzt gerade denken an Philipp Thürmer, den Juso-Vorsitzenden. Der argumentiert exakt so, wenn man ihn fragt, was genau er eigentlich jemandem wie Bill Gates oder Jeff Bezos, dem Amazon-Chef zum Beispiel, was er denen vorwirft. Genau das. Das heißt, der hat offenbar Brecht gelesen und sagt, das hat er natürlich alles nicht alleine gemacht. Ne? Das ist richtig, richtig Klassenkampf, der da stattfindet. Aber zurück zum Thema. Genau das, glaube ich, Richard. Diese hohe Moral, die da natürlich mitschwingt und all die Fragen stellt ihr ja zu Recht.
Ja.
Aber dennoch, ich glaube, das ist das, was die Leute so nervt. Dieser Kulturkampf, da geht es auch um Identität. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass man Technologien ablehnt. Und ich denke manchmal, wenn man diese Moral weglassen würde und den Leuten einfach nur Lust auf Neues und auf Veränderung machte, dann würde man möglicherweise mehr erreichen. Ich habe neulich Jürgen Trittin gehört, der etwas sehr Interessantes sagte. Der wies darauf hin, dass wir im vergangenen Jahr ungefähr 100.000 neue Häuser und Eigentumswohnungen gebaut haben. Also Eigentumshäuser und Wohnungen, ja, privat. Mhm. So. Und fast 3/4 dieser Häuser haben was? Und Wohnungen? Wärmepumpen. Mhm. Das ist doch interessant.
Das ist doch wirklich du willst sagen, wir sollten erstmal auf die positive Seite gucken. Und ja, das Zweite ist ja sozusagen dieser Coach, diese Coach-Weisheit. Man soll den Leuten keine Angst machen, sondern Lust.
Ich will jetzt gar nicht mit
jetzt
Coaches
sprechen. Jetzt möchte ich
will
nur natürlich, sagen, dass du mal als Berater aller Parteien auftrittst und den Leuten sagst, mach ja den Leuten Lust darauf, auf eine Kreuzfahrt zu verzichten.
Jetzt wirst ja, du richtig,
mach den
du
Leuten, nein, aber ernsthaft, wie, ja, nee, ich meine das ja ernst. Wenn ich der Trick wüsste, wie man das machen kann, würde ich genau das machen.
Also anders. Mein Thema wäre da immer, ich würde immer sagen, pass auf, wir müssen uns darum bemühen, die Technologien, die wir ja zur Hand haben, wirklich voranzutreiben. Und dann wäre ich auch nicht derjenige.
Da ist ja jeder dafür. Da ist ja jeder dafür.
Nee, pass auf. Genau so meine ich es gerade nicht. Weil wenn heute jemand in der CDU, ich habe beispielsweise den man kann es nicht anders sagen, diesen populistischen Ausfallschritt von Friedrich Merz und Co., kurz vor der Europawahl, als sie gemerkt haben, dass dieses Thema Verbrenner aus zum Beispiel ab 2035, dass das die Leute richtig triggert, vor allen Dingen in Deutschland, geht man hin und macht ganz hektisch schnell eine Umfrage, so eine irgendwie hausgemachte Umfrage, dann wurde ja der Server gehackt, wie du weißt, es ging alles fürchterlich in die Fritten, um ganz schnell sozusagen mal zu eruieren, was denken denn eigentlich unsere Wählerinnen, was denken unsere Wähler darüber. Genau das meine ich nicht, weil da steht Technologieoffenheit sozusagen als Chiffre für geht alles weiter wie gehabt. Technologieoffenheit klingt nur so nett und freundlich, mhm, aber eigentlich meint es, lass uns bitte genauso weitermachen wie gehabt. Das meine ich gerade nicht. Und wenn es sozusagen etwas gewesen wäre, was ernst zu nehmen ist, was hat die eigentlich davon abgehalten, ein seriöses Meinungsforschungsinstitut zu fragen? Was? Mhm. Und welche Idee hat eigentlich, und du merkst, also das ganze Thema ist auch mir durchaus ein Anliegen, weil ich auch sehr viel in eisigen Regionen so unterwegs war und ich sehe, was da passiert. Ich sehe es auch in den Alpen. Und der Klimawandel ist mittlerweile sehr, sehr gut untersucht und dokumentiert und zweifelsfrei belegt, dass es ihn gibt. Aber wenn man hingeht und sagt, jemandem von der CDU beispielsweise, okay, ihr wollt das alles nicht, die Grünen sind der Satan mit der Wärmepumpe, ja, das ist sozusagen wirklich das Übelste, was es in der deutschen Politik gibt. Was ist eure Idee, um diese Klimaveränderung zu bekämpfen?
Ja, die sagen dann
kommt
auch,
eigentlich im
technologische
Wesentlichen,
nee, Veränderungen.
Genau, dann kommt im Wesentlichen eigentlich die Idee, lass uns bitte wieder ein paar Atomkraftwerke anschmeißen, weil die sind so schön CO2-arm. Mhm. Und das ist mir tatsächlich als System, als Idee, als großer Plan gegen diese Erderwärmung, das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Und genau das meine ich eben gerade nicht. Aber die Begeisterung bei den Leuten, die kannst du doch wecken, das merkst du doch. Die Leute sind doch nicht doof. Die machen eine simple Rechnung. Die sagen, okay, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, dann kann ich mit einer Einheit Strom, die ich da reingebe, kann ich 3 bis 4 Einheiten Wärme erzeugen. Das ist smart. Das ist nicht einfach eine schlaue Technologie. Und wenn du dann noch hingehst und sagst, diesen Strom mache ich mir idealerweise selber auf meinem eigenen Dach, dann ist das erstmal eine gute Idee. Die Leute machen es, obwohl das ganze Thema so verhetzt ist. Das meine ich damit. Und wenn man diesen hohen Ton der Moral da manchmal ein bisschen rauslassen würde, glaube ich, hätte man viel gewonnen. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich, Richard, in dem Zusammenhang. Warum die jungen Leute, gerade bei den jungen Leuten, haben die Grünen unglaublich an Zustimmung verloren? Woher kommt das? Hast du eine Idee? Warum
ja,
werden junge Leute also, plötzlich
ich glaube,
wieder
dass die,
sehr
dass die Grünen mal eine konservativ? Einheit, die Grünen waren eine einheitliche, noch bevor sie eine Partei waren, Bewegung. Ja, wir sind der Natur einbehalten, wir können nicht länger diesen Raubbau an der Natur, Klimawandel war ja bei der Gründungszeit der Grünen noch nicht das Hauptthema. Aber das war, wir können nicht weiter so in der Natur umgehen, wir zerstören unseren Planeten. Und dann war das dann sozusagen eine freche, von den Älteren angefeindete, auch ein bisschen abgedrehte, bisschen spleenige Bewegung. So, und dann hat man sich gefreut, dass aus den strickenden Männern mit den Wollpullis dann irgendwann Anzugsträger wurden mit Turnschuhen und in dem Moment erreichten sie sozusagen den Höhepunkt ihrer Identität. Wir haben im Bundestag eine Partei, die für dieses Klimathema steht wie keine andere. Mhm. Ja? Und heute ist, was ich vorhin beschrieben habe, die Grünen sind eine Partei, ein ganzes Ensemble von Widersprüchen. Habe ich mir ja gerade Mühe gegeben, aufzulisten, worin die bestehen. Man sieht also sozusagen gar keine einheitliche, sondern eine widersprüchliche Agenda in der Partei. Und das zweite Problem ist immer, wenn eine Partei in der Regierung ist, die vorher ganz viel versprochen hat, ja, und eigentlich schon vorher hätte wissen müssen, dass sie das meiste davon nicht einhalten kann, dass das natürlich eine große Enttäuschung auslöst. Und deswegen werden die Grünen von vielen jungen Leuten auch eben nicht mehr als glaubwürdig empfunden.
Ja, so sind total abgestürzt. Und entlarvt auch die mehr, dass junge Leute sozusagen automatisch Grünen-Wähler sind. Bei den 18- bis 24-Jährigen ging es runter von 35 auf 11%. Das ist ein gigantischer Verlust.
Ja, aber es gibt auch viele, die Volt wählen, ja, was also eine Partei ist, die diese Umwelt- und Klimafragen ja auch sehr, sehr ernst nimmt. Vielleicht sogar ernster als die Grünen. Außerdem, wenn du jetzt sagst, die unter 30-Jährigen, drehen wir mal die Welt zurück von vor 30 Jahren. Mhm. Vor 30 Jahren ist so ungefähr die Zeit, wo völlig klar wurde, dass es die Klimakatastrophe wirklich gibt. Ja, also 1992 haben die Vereinten Nationen die Klimarahmenkonvention herausgebracht, ja, in der sie der Welt unmissverständliche Forschungsergebnisse präsentiert haben. Das heißt also, in dem Moment war eigentlich allen klar, wohin der Hase läuft. Und wenn man dann guckt, wie viel ist seitdem, seit 1992, also seit 32 Jahren, ja, CO2 in die Luft geblasen worden und wie viel von der Jungsteinzeit, ja, bis 1992, dann ist es ungefähr gleich viel. Das heißt, seit wir um den Klimawandel wirklich wissen, haben wir nochmal denselben Schaden angerichtet wie die paar tausend Jahre zuvor. Mhm. Also wenn man überlegt, seit der Zeit, Al Gore hat damals sein Buch über den Klimawandel veröffentlicht, ne, war ein Riesenthema, Al Gore, ziemlich beliebte Type, ne, der Dicke fürs Klima, ja, wo man sagt, hier, die USA, großer Umweltsünder und ausgerechnet amerikanischer Vizepräsident tritt auf und kämpft für das Klima und so weiter und entfaltet oder entfacht auch Glut in den Herzen derjenigen, die irgendwie den Grünen fern waren. Und seitdem ist alles doppelt so schlimm geworden. Und ich kann ja nochmal eine kleine Zahlen vorlesen, weil immer so 1 Grad, 2 Grad, 1,5 Grad, ne? Unser Kanzler hat es ja fertiggebracht, vor kurzem noch von 1,5 Grad, die man verhindern muss oder erreichen muss oder wie auch immer zu sprechen. Ich zitiere mal aus einem Buch, das heißt Die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells, ja, ein US-amerikanischer Journalist, der aus einem Essay ein Buch gemacht hat, ein Essay, der über 10 Millionen Mal gelesen wurde. Und da versucht er mal zu erklären, was bedeutet das eigentlich? 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Nur mal, damit uns beiden klar ist, worüber hier geredet wird. Ja. Da es um so kleine Zahlen geht, 1, 2, 4, neigen wir dazu, die Unterschiede zwischen ihnen zu verwischen. Die bisherigen Erfahrungen und die Geschichte der Menschheit bieten keine guten Anhaltspunkte dafür, was uns bei diesen Werten erwartet. Aber ähnlich wie bei Weltkriegen oder wiederkehrenden Krebstumoren gilt, wir wollen nicht einmal einen davon erleben. Bei 2 Grad beginnen die Eisschilde zu verschwinden. 2 Grad ist übrigens das, wo man sagt, das wäre noch realistisch zu schaffen. 400 Millionen Menschen würden an Wassermangel leiden. Die Großstädte rund um den Äquator würden unbewohnbar. Und selbst in den nördlichsten Breitengraden würden Hitzewellen jeden Sommer tausende Menschen das Leben kosten. Es gäbe 32 Mal so viele extreme Hitzeperioden in Indien wie heute, von denen jede einzelne 5-mal so lange andauern würde und die insgesamt 93 Mal so viele Menschen betreffen. Mhm. Das ist das Best-Case-Szenario. Bei 3 Grad würde Südeuropa dauerhaft verdorren. Während die durchschnittliche Trockenzeit in Mittelamerika 19 Monate und in der Karibik 21 Monate länger andauern würde. In Nordafrika wären es 60 Monate mehr, 5 Jahre. Im Mittelmeerraum würden doppelt so viel Fläche Waldbrände zum Opfer fallen, in den USA 6-mal so viele oder noch mehr. Bei einer Erwärmung um 4 Grad gäbe es in Lateinamerika jährlich 8 Millionen mehr Denguefieberfälle und fast jährlich eine globale Nahrungsmittelkrise. Und so weiter und so weiter und so. Das ist das, worüber wir reden. Und dann kannst du gerne sagen, mit Moral erreicht man die Leute nicht. Hast du ja recht. Ich halte ja auch immer Vorträge, indem ich sage, moralisieren nützt überhaupt nichts. Ne, das ist sicher alles richtig. Ja,
genau.
Aber mit Spaß und Lust und hier ein bisschen Technologie und guck mal und so.
Nicht ein bisschen,
ich meine, wir sind ja nicht im Montessori-Kindergarten. Also der Ernst der Lage ist so dermaßen gigantisch, dass man vielleicht nicht den pathetischst möglichen Tonfall wählen muss. Aber man muss doch dem Ernst ins Auge blicken, um was wir hier reden. Diese 2 Grad, von der der Journalist spricht, in einem Buch, was 4 Jahre alt ist oder 5 Jahre alt ist, die glauben wir heute nicht mehr erreichen zu können. Das ist bereits Realität. Tausende Menschen, die im Sommer wegen Hitze sterben, wissen wir, gibt es längst.
Mhm. Ja.
Was passiert? Shifting Baselines. Wir fangen an, uns daran zu gewöhnen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir heute Sonnenschutzfaktor 50 nehmen statt Sonnenschutzfaktor 6, wie ich in den 80er Jahren. Ne? Wir haben uns daran gewöhnt, das ist halt dann so. Ne? Und da muss man halt damit rechnen, wer ein schwaches Herz hat oder alt ist oder so, der kann im Sommer schon mal sterben wegen dauerhaften langen 40 Grad in Großbritannien, wo es sowas früher nicht gegeben hat. Oder auch bei uns. Wir fangen an, uns daran zu gewöhnen. 400 Millionen Menschen Wassermangel in Afrika. Ja, ist nicht schön, aber was sollen wir denn machen? Wir fangen also nicht an zu sagen, meine Güte, ja, wir müssen alles ändern und so weiter. Wie können wir moralisch weiter verantworten, so zu leben, wie wir leben? Nö, wir sagen, so ist das halt. Müssen wir mal gucken, dass wir in den Wohlstandsländern nicht allzu viel von dem ganzen Mist abkriegen. Und das schaffen wir nicht. Wie wollen wir das machen? Was willst du für Mauern bauen, von denen du runterschießen willst auf 100 Millionen und Abermillionen von Migranten?
Da ist wieder genau dieser Ton, Richard. Und ich sage dir,
ist die Wahrheit.
Nee, das ist nicht die Wahrheit. Woher? Woher willst du das wissen?
Du zweifelst an der Klimaforschung?
Nein, aber ich habe mich neulich mit Gerald Knaus darüber unterhalten, der ideologisch völlig unverdächtig ist, wie du weißt.
Den ich genauso schätze wie du.
So.
Genau.
Und der sagt zum Beispiel, wir müssen versuchen schon das komplette Bild zu malen. Wir müssen von dieser Katastrophentonlage mal weg. Du sagtest jetzt gerade Millionen und hunderte Millionen Klimaflüchtlinge.
Ja.
Jemand wie Gerald Knaus sagt, diese Millionen Klimaflüchtlinge gibt es so noch nicht. Wo sollen die sein? Wo sind diese Leute?
Also wir reden jetzt über das, was so realistisch wird in den nächsten 10 Jahren, ne? Wenn wir reden von 2 Grad.
Du sagst, in den nächsten 10 Jahren werden hunderte Millionen Menschen durch das Klima auf der Flucht sein.
Ich sage das nicht, sondern das ist das, was Menschen, die sich ein Leben lang mit Klimafragen beschäftigen und die renommierte Wissenschaftler sind, an Zahlen in den Raum stellen.
Ja, aber du sagtest gerade auch als
Beleg dafür. Und ich habe mehr Grund, denen zu trauen als manchem anderen.
Ich nenne dir mal ein anderes Argument, Richard. Zum Beispiel auch die Geschichte, das Narrativ, das es gibt, diese Leute machen sich alle auf den Weg, weil Wasser das große Thema werden wird.
Ja.
Ja, die Geschichte vom knappen Trinkwasser.
Mhm.
Ich meine, wenn du dich erinnerst, 2003 bereits hat der Spiegel, glaube ich, in einer Ausgabe berichtet über diese Wasserknappheit und sagte, der Welt geht das Wasser aus. Das war 2003 und titelte dann vor wenigen Wochen, in Zukunft könnte es Kriege um Wasser geben. Tatsächlich aber ist es so, dass wir offensichtlich anpassungsfähiger sind, als wir uns häufig erzählen. Deswegen frage ich so blasphemisch und so provokant, wo sind eigentlich diese Millionen Klimaflüchtlinge? Nenn dir mal ein paar Zahlen dazu und die hat niemand geringerer als Axel Bojanowski recherchiert, den ich sehr schätze, weil Axel jemand ist, der war früher beim Spiegel, ist heute der Chefreporter Wissenschaft bei den Kollegen der Welt und ist jemand, der sich immer wieder den anderen, den teils sehr unbequemen Blick auch auf die Klimafrage erlaubt. Axel ist kein Klimaleugner, der viele, viele Bücher dazu veröffentlicht und sagt, selbstverständlich gibt es diese Klimaveränderung. Das ist wissenschaftlich sehr, sehr gut dokumentiert und belegt. Kein ernstzunehmender Mensch kann heute noch wirklich am Klimawandel zweifeln. Das ist völlig irre. Er sagt aber auch, wir sind anpassungsfähig und wir sind darin besser, als wir uns gelegentlich so erzählen. Und ich habe das Gefühl, wir erzählen es uns auch deswegen nicht, weil es nicht so gut in die eigene Geschichte passt. Die Zahlen dazu. Zwischen 1980 und 2022, also ungefähr in den letzten 40 Jahren, ist der Anteil der Menschen, die innerhalb von einer Viertelstunde die nächste sichere, saubere Trinkwasserquelle erreichen, von knapp 60% auf gut 90% gestiegen. Um es mal in Zahlen auszudrücken, 2,6 Milliarden Menschen haben seit 1990 Zugang zu verfügbarem Trinkwasser bekommen. Das sind, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, fast 300.000 Menschen pro Tag. Das ist in Wahrheit eine Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser ist von 1,26 Milliarden auf ungefähr 660 Millionen gesunken. Drei Viertel der Weltbevölkerung nutzen mittlerweile eine permanent sicher verwaltete Wasserquelle. Ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl. Und das kann man sich auch durchaus mal erzählen. Es ist unlauter, finde ich, das wegzulassen. Unlauter ist auch die andere Seite.
Wir lassen das ja gerade nicht weg. Du erzählst es ja gerade.
Ja, aber in der großen Erzählung, wenn es darum geht, sozusagen die Klimaapokalypse mal an die Wand zu malen, tauchten diese Zahlen häufig nicht auf. Das erzählen wir uns eben gerade nicht. Ich finde es genauso unlauter
von der anderen. Das klingt so ein bisschen, als würdest du meinen, dass die Leute, die große Angst vor der Klimakatastrophe haben, und da reden wir ganz, ganz viel über Wissenschaftler, auch über Journalisten, dass die absichtlich bestimmte Dinge weglassen, um den Leuten Angst zu machen.
Nein,
zu welchem Zweck?
Das unterstelle ich Ihnen nicht. Ich finde nur, wir sollten, das ist das, was ich vorhin meinte, wir sollten manchmal ein bisschen abrüsten und versuchen, ein klareres, deutlicheres Bild zu zeigen. Worum es mir geht, ist, Richard, wirklich, wir verblöden zum Teil komplett als Menschheit. Das ist das, was mich auch in meinem Job, mein Job ist es, möglichst viel und klare Fakten zu vermitteln, und zwar unideologisch von allen Seiten. Es regt mich genauso auf, wenn jemand wie Friedrich Merz insinuiert, er sagt es nicht, aber er insinuiert es, ab 2035 nehmen sie euch, und es ist ja nicht nur Friedrich Merz, es sind ja auch viele, viele andere, ab 2035 nehmen sie euch den Verbrenner weg. Das ist einfach nicht wahr. Wahr ist, ab 2035 wird es keine Neuzulassungen von Verbrennern mehr geben. Das heißt, du kannst dir 2034 noch deinen geliebten Verbrenner kaufen und kannst dann 20 Jahre damit durch die Gegend juckeln. Das kannst du alles machen. Warum erzählen wir das nicht? Warum lassen wir das eine weg und streichen das andere so massiv heraus, dass die Leute völlig wuschig werden und den Eindruck haben, jetzt geht's wirklich meinem geliebten Verbrenner endgültig und für immer an den Kragen. So ist es nicht. Okay. Und das Gleiche gilt eben auch für die andere Seite.
Dann machen wir es doch mal so. Ich möchte mal die ganze Diskussion, mal jenseits Übertreibungen auf der einen Seite, Übertreibungen auf der anderen Seite, wo ich ganz ehrlich gesagt auch nicht der Fachmann bin, das zu beurteilen, mal drei Punkte, die mir so aufgefallen sind, und da ich mich ja seit Anfang der 80er Jahre mit dem Thema beschäftige, über drei Punkte reden, wo ich das Gefühl habe, dass wir in falschen Oppositionen denken. Vielleicht hilft das uns ein bisschen weiter, wenn es jetzt darum geht, pragmatisch mit dem Thema umzugehen. Das eine ist immer zu sagen, wer muss sich eigentlich verändern? Also muss der Staat Gesetze machen, bestimmte Dinge verbieten, zum Beispiel Plastik zu verbieten oder Kreuzfahrten und wie auch immer. Oder muss jeder bei sich selbst anfangen? Das ist der erste dieser Widersprüche. Und meine Antwort ist ein sowohl als auch. Du darfst da gleich deine Meinung zu sagen, ich gehe mal alle drei durch. Also für mich ist das ein falscher Gegensatz. Ja, weil der Staat hat, wie wir alle wissen, ja auch die Verpflichtung, die Gesundheit der Menschen zu schützen, nicht uneingeschränkt, nicht in jeder Hinsicht, verbietet uns nicht den Zucker in den Lebensmitteln und so weiter, muss aber bei der Pandemie darauf achten, dass wir uns nicht über die Maße wechselseitig anstecken. Also er hat ja auch da eine Verantwortung. Hat er nicht auch eine Verantwortung für saubere Meere und Erhaltung der Fischbestände und so? Das ist ein Punkt, über den man nachdenken kann. Also man fragt, jeder Einzelne kann das ja nicht. Ich bin ja für ein Plastikverbot aus dem einfachen Grund, weil ich gar nicht wüsste, wie ich leben soll, dass ich komplett an Plastik vorbeikomme. Dann wäre ich in meinem Leben mit nichts anderem beschäftigt. Also wenn ich keine Arbeit hätte, dann könnte ich vielleicht plastikfrei leben. Also bin ich ja auch dankbar, ja, für bestimmte Regeln, die der Staat erlässt, dass bestimmte Sachen nicht mehr hergestellt werden. Ja, ich finde es auch gut, dass, sagen wir mal, bestimmte Chemikalien irgendwo nicht drin sein dürfen. Gibt ja immer den Klassiker. Früher in meiner Kindheit waren die Betten mit bleihaltigen Farben angemalt. So, solche bleihaltigen Farben sind heute verboten. Ist doch super, dass sie verboten sind. Ja, da muss ich nicht versuchen, Experte zu werden und zu gucken, in welcher Farbe ist was drin. So, also die eine falsche Opposition ist entweder von oben oder von unten. Sondern für mich ist die Antwort sowohl als auch. Der zweite Gegensatz ist der Gegensatz von Exnovation und Innovation. Also, ich fände es wahnsinnig gut, wenn man bei allen Produkten, die man neu herstellt, einpreisen müsste, was es kostet, das Ganze wieder zu entsorgen. Mhm. Damit das nicht nachher an die Allgemeinheit umgewälzt wird. Ich hatte in dem Gedicht von Akbok Bloschi erzählt, ja, das ist die größte Mülldeponie der Welt und ein sehr, sehr großer Teil des Elektronikschrottes aus Deutschland, der landet dort in Ghana.
In Ghana ist das, ne? Genau, ja. Wollte ich gerade sagen.
Und es wäre natürlich großartig, wenn man von Anfang an, wenn man sowas herstellt, ja, auch die Kosten einpreisen müsste für die Entsorgung. Ja, und die nicht sozialisieren kann. Das fände ich zum Beispiel auch großartig. Mhm. Sodass ich als Befürworter von Innovation ja gleichzeitig die eingebaute Bremse da reinmachen würde. Denkt daran, dass das, was ihr herstellt, ökologisch auch zu vertreten ist und kümmert euch selber um die Entsorgung. Das wären zweite wichtige Maxime, die wir bräuchten. Und das dritte ist auf der einen Seite Effizienz und auf der anderen Seite Effektivität. Denken wir auch zu wenig drüber nach. Wir überlegen, wie können wir bestimmte einzelne Dinge so bauen, dass sie weniger Strom verbrauchen. Also zum Beispiel Server. Google baut seine Server jedes Jahr größer, aber immer so, dass sie in Relation deutlich weniger Energie verbrauchen, dass sie nicht mehr so viel Strom brauchen, weniger CO2 freisetzen. Und wenn wir versuchen, die Wirtschaft umzurüsten, dann denken wir immer daran, wie können wir bestimmte Produkte, die wir herstellen, effizienter machen. Mhm. Wenn wir aber gleichzeitig die Stückzahlen massiv erhöhen, ja, dann kann das sein, dass diese ganze Einzeleffizienz am Ende nicht effektiv ist, ja, weil durch die Erhöhung der Schlagzahl ja immer noch mehr CO2 in die Luft geblasen wird als vorher. Also wenn ich jetzt dafür sorge, dass Streaming-Dienste weniger enorm Stromkapazitäten fressen, also enorm CO2 freisetzen, wenn ich jetzt dafür sorge, dass die etwas energieeffizienter werden, aber gleichzeitig sich das Angebot an Streaming-Diensten verzehnfacht, ja, dann habe ich nichts gewonnen, sondern was verloren. Und für das Erste kann man sagen, ja, da können die Firmen drüber nachdenken, aber Regeln machen, ne, was Effizienz anbelangt. Aber niemand überprüft Effektivität. Das ist sozusagen die Größe, die eigentlich nirgendwo vorkommt, die nirgendwo im System irgendwo eingepreist ist. Das wären mal so drei Grundüberlegungen, wo man pragmatisch auch entideologisiert, gerade bei der ersten. Ja, mhm. Verbote auf der einen Seite, Verhaltensänderungen auf der anderen Seite und so weiter. Da bin ich bei dem, was du ja auch gesagt hast. Technischer Fortschritt, Leben überhaupt, nötigt einem immer Veränderungen ab.
Genau.
Wenn es Veränderungen sind, die künftigen Generationen zugutekommen, ja, so what? Ich kann mich nicht auf den Standpunkt stellen, ich will mich nicht verändern. Ja, und das auf Kosten künftiger Generationen.
Hast du recht? Und man sieht auch, und da sind wir, glaube ich, auch eng beieinander, Richard, nochmal Blick auf Europa, ne? Erinnerst du dich, 11. Dezember 2019, da ist damals Ursula von der Leyen, die sich jetzt wahrscheinlich anschickt, wieder Kommissionspräsidentin zu werden, vor die Presse getreten und hat mit einem sehr pathetischen Unterton, und ich werde immer so skeptisch, wenn ich so viel Pathos irgendwie so mitkriege, ja, das ist auch unser Thema heute, gesagt, wir haben noch nicht alle Antworten, aber das hier ist der Beginn einer Reise. Es ist Europas Mann auf dem Mond-Moment. Ich meine, was für eine Botschaft. Die Idee war, Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Der Green Deal, ja. Der alte kleine Kontinent schickt sich sozusagen an. Wir haben jetzt auch das erste Mal einen Mann auf dem Mond, einen Menschen auf dem Mond, und hat damals, ich glaube, 50 Maßnahmen vorgestellt für Klima, Umweltpolitik, Energie, Verkehrspolitik, Industrie, Landwirtschaft und so weiter. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, ob die Mondlandung, die europäische Mondlandung wirklich gelungen ist, würde ich sagen, geht so.
Gelingt überhaupt nicht.
Naja, in den ersten beiden Jahren gab es einen Fortschritt. Da gab es das europäische Klimagesetz. Ja, man hat das festgeschrieben, hat gesagt, pass auf, die Senkung der Treibhausemissionen bis 2030 um 55% gegenüber 1990 und 2050 dann verbindlich null. Das ist natürlich erstmal eine harte Ansage. Und dann hat man angefangen, diesen Handel mit Emissionszertifikaten, ja, den es in der EU ja schon seit 2005 gibt, nochmal ein bisschen strenger zu machen. Und die Sache war auf einem guten Weg. Dann kamen eine Menge externer Schocks. Pandemie, der russische Überfall auf die Ukraine, die wuchernde Inflation, und plötzlich hat sich alles verändert.
Ja, war das alles weniger wichtig.
So
ich möchte drei Sachen zwischendurch sagen. Das erste ist, diese Sache mit der Mondlandung, ja, ist der älteste Hut der Welt. Ich war in den letzten 10 Jahren ständig auf Digitalkonferenzen. Da haben Leute aus dem Silicon Valley Vorträge gehalten. Ey, es gehört einfach dazu, immer einen Moonshot zu machen. Ja, das ist also ein Fachbegriff.
Meinst du.
Ja, nee, ja. Wirklich tatsächlich ein Moonshot. Ja, mhm. Also etwas zu machen, was man mit der Mondlandung vergleicht und was irgendwie utopischer Quatsch ist. Mhm. Ja, also denk mal an Elon Musks ganzen Weltraumankündigungen und so weiter. Das sind Moonshots. So, nicht weil er tatsächlich zum Mars fliegen wird, sondern einfach um zu zeigen, dieser Mann kann alles. Mhm. Ja, der Moonshot ist dafür da, um die eigene Potenz zu zeigen. Ja, und das hat irgendein Berater ihr da wahrscheinlich reingeschrieben. Also das war zu dem Zeitpunkt vor 5 Jahren, ja, keine Rede ohne Moonshot. Deswegen ist das für mich nicht so was Besonderes. Das Zweite, was mich damals gestört hat, die Zahl 2050. Im Jahr 2050 ist Ursula von der Leyen wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Ich weiß nicht, wie lange man da drin bleiben kann. Aber sie wird auf jeden Fall nicht mehr in dem Amt sein. Möglicherweise wird sie auch nicht mehr leben. Und dann wird auch niemand sie darauf festnageln, dass das alles nicht erreicht worden ist. Du kannst keine Zahlen in den Raum stellen, die mehr als 30 Jahre hin sind. Das ist doch nicht redlich. Ich meine, viel wichtiger ist
warum
doch
nicht,
eigentlich
Richard?
Ein Ziel
warum
für
nicht?
Jahr um
warum
Jahr.
Nicht?
Bevor
warum
das einfach nur heiße Luft ist, einfach nur Quatsch ist. Sie das kann das nicht überwachen, ob das erreicht wird?
Nee,
da halte ich überhaupt nichts von. Das ist reine Ankündigungspolitik. Und wenn du sagst, das ist wichtig, wenn du sagst, da ist was dazwischen gekommen. Ja, da kam der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, da kam die Inflation dazwischen, da kam Corona dazwischen. Ey, Politik ist, wenn was dazwischen kommt. Wann in der Welt ist schon mal nichts dazwischen gekommen in der Politik? Ja. Es kommt sowieso immer was dazwischen.
Richard, du hast mich nicht ausreden lassen. Ich finde erstmal, ist es gut, wenn jemand einen Plan hat, eine Idee hat. Das ist ehrlich gesagt
kein Plan 2050. Das ist viel zu langer Zeitraum.
Warum denn? Warum? In welcher Zeit willst du das denn machen? In 2 Jahren?
Du musst, wenn du so eine Zahl machst, musst du Etappenziele markieren.
Ja.
Du musst sagen, in 3 Jahren da, in 6 Jahren da, in 9 Jahren da.
Okay.
Sonst auf dem langen Zeitraum kannst du sagen, ja, das ist jetzt keine Gerade, das ist eine Exponentialkurve. Ich fange ganz langsam an und die anderen,
alles
die
geschenkt.
Machen das dann alles schnell.
Alles geschenkt. Aber
das ist Werbung. Nicht mehr als Werbung.
Nee. Das tatsächlich sehe ich wirklich komplett anders. Ich würde auch sagen, dass dahinter nicht nur sozusagen ökologische Erwägungen sind, sondern dahinter sind schlicht auch ganz einfache, harte monetäre Erwägungen. Ich meine, die Chinesen, du musst dir doch nur mal angucken, die 3 großen Pole, China, die USA und Europa. Schau dir da an, was da passiert. Da geht es doch schlicht um die Frage, wollen wir eigentlich dabei sein? Die Chinesen haben vor 10 Jahren begonnen, jedes Jahr 100 Milliarden in regenerative Energien zu stecken. 100 Milliarden, das ist eine richtige harte Ansage. Der Inflation Reduction Act, der nach Inflation klingt, aber nie irgendwas mit Inflation gemeint hat, ja, von Joe Biden, hat mittlerweile Investitionsvolumen auf den Weg gebracht von $250 Milliarden, eine Viertelbillion. Damit kann man richtig was anfangen.
Ja.
Und das sieht jemand wie Ursula von der Leyen sehr, sehr klar und sagt, wenn wir als Europa bei der Gestaltung der Zukunft, bei dieser gewaltigen Transformation nicht dabei sein wollen, dann werden wir etwas tun müssen. Und das war, glaube ich, die Idee dieses Green Deals. Und das habe ich dir auch absolut abgenommen. Aus diversen Gründen habe ich ihr das abgenommen. Was ich nur, und da bin ich jetzt bei dir, wenn es um die Frage geht, Kurs halten. Hast du einen Plan und glaubst du wirklich daran und setzt ihn da rum? Bei den kleinsten Kleinigkeiten rutschen wir dann sofort wieder vom Trecker und sagen, ist alles
vom
nicht
Trecker
so gemeint.
Ist das richtige Bild. Dann hast du Bauernproteste in Frankreich und in Deutschland und dann kippst du das. Die 4% von dem Acker für Biodiversität, die setzen wir jetzt mal aus. Pestizidverbot, war nicht
das
so gemeint.
Hat sie selbst
Wenn du selber auf dem Weg, bei allem immer sagst, jetzt hier, da wollen wir keinen Streit und das geschenkt und so weiter, dann kommst du nie da
das
an.
Ist mein Punkt.
Wo du mit deiner Rakete 2050 landen wollen.
Ja, ich fand zum Beispiel auch, da hat sich auch Manfred Weber, wenn du Manfred Weber...
Ja, keine gute Rolle gespielt.
So, wenn du den fragen würdest, Herr Weber, wie wichtig ist Ihnen eigentlich wirklich Umweltschutz, dann wird er dir in glühenden Farben und leuchtenden Farben ausmalen, wie unvorstellbar wichtig, weil wir sind ja eine konservative Partei. Sie wissen doch, Herr Lanz, konservativ, kommt von Konservare, kommt
bewahren,
von Erhalten. Das ist quasi unsere DNA, Ich bitte Sie, außerdem Landwirte und so weiter und unsere schöne bayerische Natur. Renaturierungsgesetz, hat unter anderem jemand wie Manfred Weber, der wollte das komplett zu Fall bringen und hat es am Ende aber so weit abgeschwächt, dass statt 30% nur noch 20% der europäischen Land- und Seeflächen bis 2030 wiederhergestellt werden.
Ja, und jetzt
kommt die Pestizidverordnung, hast du recht, hat Ursula von der Leyen höchstpersönlich wieder vom Tisch genommen.
Ja, und da greift dieser Mechanismus. Du setzt dir Ziele bis zum Jahr 2050, aber auf dem Weg dahin. Ja, werden Karrieren gemacht, werden Leute ins Parlament gewählt, haben Leute Ämter, die kurzfristig sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, wie mit Landwirtschaftsprotesten und so weiter, die beliebt bleiben wollen, auch bei Lobbys beliebt bleiben wollen, bei Wählern beliebt bleiben wollen. Und am Ende wird das große Ganze nicht realisiert. Und das ist meine Kritik. Ich bin doch völlig bei dir. Ich würde mir ja wünschen, ich weiß, was in China in der Umweltfragen passiert, ja, regenerative Energien. Mhm. Ich kenne den Inflation Reduction Act, da haben wir auch letztens drüber gesprochen. Und ich finde das gut, wenn Europa sagt, wir, ja, müssen, und zwar richtig an erster Stelle und Umwelt und Zukunft. Alles bin ich völlig dafür. Mhm. Aber dieses, weißt du, da so eine Rakete abzuschießen und zu sagen, da wollen wir 2050 stehen und keine realistische Agenda zu haben, wie man das in den Niederungen der Ebene über die nächsten Jahre wirklich durchziehen will, dann bleibt es eben leider heiße Luft. Und das war das, was ich kritisiert habe. Und es spricht auch leider viel dafür, dass es heiße Luft bleibt. Wobei heiße Luft beim Klimawandel auch das passende Wort ist.
Ja, das ist wahr. Ich habe, um nochmal auf die Fakten zurückzukommen, Richard, Friederike Otto kannte ich bis dato nicht. Du hast dich möglicherweise schon mal mit ihr beschäftigt, Physikerin, aber auch Philosophin. Deswegen denke ich, kennst du die möglicherweise. Eine wichtige Stimme mittlerweile in der Klimawissenschaft, die in ihrer Wahlheimat Großbritannien vor allen Dingen den Klimawandel untersucht. Und Großbritannien ist ja im vergangenen Jahr von einer Hitzewelle heimgesucht worden. Und wurde neulich gefragt, wie sie sich an diese Tage erinnert. Und sie sagte, die Temperaturen sind auf nie dagewesene Werte gestiegen. An mehreren Messstationen wurden mehr als 40 Grad Celsius gemessen, Allzeitrekord. Und sie hat das dann mal genauer untersucht, diese britische Hitze, und hat herausgefunden, eindeutiges Ergebnis, ohne den Klimawandel, ohne diese Veränderung, hätte es diese 40 Grad in Großbritannien schlicht nicht gegeben. Mhm. Es käme natürlich zu Hitzewellen, aber sie würden deutlich weniger heiß ausfallen. Ja?
Ja.
Das ist natürlich irre, das mal so zu sehen. Also in einer, sagt das auch, in einer 1,5 Grad wärmeren Welt werden solche Hitzewellen alle 20, 30 Jahre auftreten. In einer 2 Grad wärmeren Welt werden wir sie jedes elende Jahr erleben.
Ja.
Und sie sagt, 0,5 Grad mehr, ähnlich wie du vorhin argumentiert hast, reichen aus, ein extremes Ausnahmeereignis zu einer festen Regel zu machen.
Ja.
Das wird dann einfach ständig passieren. Und eine Zahl noch, die mich besonders beeindruckt hat. Du erinnerst dich an die Überschwemmungen 2021, meine ich, war es im Ahrtal. Neulich eine Zahl dazu gelesen, die klingt so unglaublich harmlos. Die klingt nach nichts. 20% mehr Regen. Das war das, was wir damals hatten. 20% im Mittel. Abgewichen 20% mehr. Und genau das war die Überschwemmung im Ahrtal.
Das hat gereicht.
20% haben gereicht.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich meine, der Klimawandel hat ja nicht nur im Ahrtal, sondern jetzt mal im globalen Ausmaß betrachtet, kostet ja irrsinnig viel. Ne? Nicht die ganzen Naturkatastrophen, die ganzen Folgen der Erwärmung, was das alles bedeutet. Der im Jahr gegenwärtig etwa 38 Billionen, ja, Kosten des sich verändernden Klimas. Und Tendenz von Jahr zu Jahr massiv ansteigend. Ne? Kosten Waldbrände und alles, was dazugehört. Wenn man diese Summe in die Hand nehmen würde, ja, um zu versuchen, nachhaltiger zu wirtschaften. 38 Billionen, ne? Eine unfassbare Summe.
Ja,
dann wäre das natürlich alles viel, viel sinnvoller. Und wenn man dann vor solchen, wie am Beispiel Manfred Weber erzählt, vor praktischen Entscheidungen, hier landwirtschaftliche Nutzfläche, da und was weiß ich was, diese 38 Billionen, die rücken ja gar nicht ins Bild. Was das alles kostet, wenn man etwas nicht tut, wenn man etwas unterlässt, das wird ja nie eingepreist. Es wird ja immer nur geguckt, wem entsteht kurzfristig irgendein finanzieller Schaden. Aber der riesige finanzielle Schaden, der sich anhäuft dadurch, dass kurzfristig nichts getan wird, der taucht nie in den Bilanzen auf. Und das ist das Fatale. Deswegen ist man leicht geneigt, so pessimistisch zu sein, dass ich immer denke, dieses Problem ist zu groß für uns.
Also wenn man sich mal nüchtern anschaut, auch da wieder der Blick zu Axel Bojanowski, ja, den ich gerade vorhin zitiert habe, der wie gesagt kein Klimaleugner ist, sondern einer, der sagt, klar gibt es das und die Fakten sind sehr, sehr klar. Der hat das vor einiger Zeit mal zusammengetragen und ich fand das so interessant, dass ich dir gerne so ein paar Dinge davon auch wiedergeben würde, weil es da auch da nochmal eine andere Seite gibt. Die Sommertage, an denen es in Deutschland wärmer wurde als 25 Grad, haben sich im Schnitt mittlerweile verdoppelt. Und die sogenannten heißen Tage mit Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad gibt es mittlerweile fünfmal häufiger als noch in den 1950er Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Dass es nachts nicht unter 20 Grad abkühlt.
Tropische Nächte.
Das hat es früher mal im Rhein-Main-Gebiet gegeben, ab und zu mal. Im bundesweiten Durchschnitt so gut wie nie. Seit den Nullerjahren, das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, gibt es das im Rhein-Main-Gebiet immer wieder, ja, mehr als 10 solcher Tropennächte pro Jahr. Und auch im Landesdurchschnitt ist es immerhin ein halber Tag pro Jahr. Und da muss man auch sagen, ne, an der kühleren Küste, in den Bergen und so weiter, gibt es das nicht. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke von mindestens 1 Zentimeter, das ist so eine Maßeinheit offensichtlich, ungefähr halbiert. Im großen Deutschlandmittel. Es ist sonniger geworden, besonders im Frühling und im Sommer. Gleichzeitig ist die Witterung in Deutschland deutlich nasser geworden. Ja, das sind alles so die Dinge. Aber es gibt auch andere Sachen, die dann einer genaueren Betrachtung nicht unbedingt so standhalten. Seit Jahren sinken die Erträge der Landwirte aufgrund des Klimawandels. Kannst du immer wieder in den Medien lesen. Anfang Juli, T-Online zuletzt, ist eine wirklich häufige Behauptung. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, dann sieht man auch da wieder, wir sind anpassungsfähig. Die Getreideerträge in Deutschland haben sich nach jahrzehntelangem Anstieg als sehr, sehr stabil erwiesen. Und sogar die Überschwemmungen, ja, da sagen Klimawissenschaftler, da gibt es keinen klaren Trend in Mitteleuropa. Die Häufigkeit von Hochwassern schwankt seit dem Mittelalter sehr, sehr stark. Aber eine Zunahme, die wirklich aus dem Rahmen fällt, kann man bis jetzt zumindest noch nicht belegen. Mir geht es darum, wir sollten häufiger einfach Dinge besser erklären, statt immer in diesen alarmistischen, strillen, moralisch hohen Ton zu verfallen. Es ist unser Job, auf Dinge hinzuweisen. Aber ich finde, genauso wichtig ist es immer, auf alle Seiten hinzuweisen und möglichst viele Perspektiven, ja, einer Geschichte, eines Arguments zu beleuchten.
Natürlich.
Das ist eigentlich unser Job. Und zwar möglichst unideologisch. Allein in unserer Sendung, weißt du, wie oft wir diesen Satz zu hören kriegen? Da gibt es Millionen von Klimaflüchtlingen, die auf dem Weg sind. Nein, die gibt es so offensichtlich noch nicht. Ich bin nicht derjenige, der das zu bewerten hat. Aber wenn ich einem Migrationsforscher von der Klasse, der Güteklasse Gerald Knaus zuhöre, dann sagt er mir, nein, an dem Punkt sind wir noch nicht. Da muss man das doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, weil das also passt sozusagen
nicht ins Weltbild.
Mein Kenntnisstand,
dass es damals quasi den ersten Klimakrieg gegeben hat, dass die Konflikte, den Bürgerkrieg, Krieg, den wir im Sudan, im Südsudan haben, ganz, ganz viel mit der Verödung der Äcker im Zuge des Klimawandels zu tun hat. Dass die Vorgeschichte des Syrienkrieges damit zu tun hat, dass es klimawandelbedingt zu enormen Ernteausfällen gekommen sind, die also überhaupt erst das ganze Problem bürgerkriegsähnliche Zustände in Gang gesetzt haben. Also das alles würde ich jetzt mal nicht mal eben so wegwischen und sagen, wir haben keine Evidenz für Klimaflüchtlinge.
Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, das grundsätzliche Phänomen zu leugnen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, das Phänomen möglichst sauber und präzise zu beschreiben.
Klar, genau. Klar. Das ist mein Thema. Ich aber ganz, ganz auf deiner Seite. Natürlich geht es darum. Mhm. Aber ich glaube, dass das Moralische, von dem du gesprochen hast, das Moralisierende,
genau,
dass das ausgeht von Klimaklebern, dass das ausgeht von der letzten Generation, dass das ausgeht von Fridays for Future. Und ich finde, dass diese jungen Leute das Recht haben zu moralisieren, weil es ist die Welt, in der sie später leben müssen und in der wir beide nicht mehr leben, um die gerade verhandelt wird. Und dass man sich da sehr ernsthafte Sorgen und Angst macht und dass man meint, mit aller entsprechenden Vehemenz, denk mal Greta, Inbegriff des Moralisierens, davor wurde sie ja erstmal ganz lange gefeiert,
klar,
bis sie dann zum gefallenen Engel wurde. Aber ich denke, ohne eine gehörige Portion Moral lässt sich das Ganze nicht machen. Also nur mit reiner Faktenaufklärung, die in diesem Fall übrigens wahnsinnig schwierig ist. Ja, ich bin ganz sicher, auf das, was ich gesagt habe und was du gesagt hast, werden wir ganz, ganz viele Kommentare kriegen, ja, von Leuten, die sich beruflich damit beschäftigen, die sagen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Weil wir es mit einem so komplizierten Gespinst und Geflecht von Kausalitäten und Wechselwirkungen zu tun haben und Messgrößen, die man berücksichtigen muss und so, dass wir ja hier wirklich nur mit der Taschenlampe in den Nachthimmel leuchten können. Es ist einfach ein Thema, bei dem es ganz, ganz schwer ist, das rational aufzuräumen, weil es viel zu groß ist.
Richtig, aber allein das sich mal einzugestehen, dass es sozusagen die absolute Wahrheit in genau dem Feld nicht geben kann.
Gibt es ja fast nirgendwo absolute
Wahrheit.
Ich weiß,
ja, aber das wäre doch schon mal ein erster Schritt. Und ich habe es ja gerade vorhin versucht, dialektisch zu beschreiben. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ja, das, was da teilweise passiert, wenn du dann so tust, als würde jetzt irgendwie 2035, dürftest du nie wieder mit einem Verbrenner über irgendeine deutsche Straße brettern. Das ist ja so einfach nicht wahr.
Ja, aber dann würdest du als Fazit des Ganzen, würdest du sagen, unterschätzen wir die Klimakatastrophe oder dramatisieren wir sie aus deiner Sicht zu stark?
Ich glaube, wir sollten sie auf gar keinen Fall unterschätzen, weil ich, wie gesagt, selber aus eigener Anschauung zu viel gesehen habe, um zu sagen, da passiert nichts. Gleichzeitig, finde ich, müssen wir dennoch aufpassen, dass wir nicht überdramatisieren, weil ja ein Wesensmerkmal unserer offenen Gesellschaften ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben.
Das ohnehin.
So, und wenn wir da so ideologisch verhärtet argumentieren, Richard, ja, dann geht das böse
ideologisch
schief.
Wer tut das? Ich sehe bei den Grünen überhaupt keine ideologische Verhärtung. Im Gegenteil. Ich finde, die sind enorm aufgeweicht in all diesen Fragen und haben sich ja auch in all diesen Fragen als äußerst kompromissbereit, vielleicht als viel zu kompromissbereit herausgestellt. Und was die Dramatisierung anbelangt, mein größter Wunsch besteht darin, dass diese, wie du sie nennst, Dramatisierung, tatsächlich Dramatisierung sind und nicht Realität. Ich möchte das alles überhaupt nicht glauben. Aber ich fürchte, ich kann nicht so naiv sein, die Augen davor zu schließen.
Letzter Gedanke. Woher kommt die Hoffnung? Woher kommt der Optimismus? Wie willst du Kindern, wie willst du der nachfolgenden Generation irgendwie etwas vermitteln, was sie glauben lässt, dass auch sie dennoch Grund haben zur Annahme, dass morgen noch ein bisschen besser werden könnte als heute? Ist doch furchtbar, wenn wir so pessimistisch da reingehen.
Natürlich, und du weißt ja auch, dass ich kein pessimistischer Mensch bin, sondern dass ich einen tief innewohnenden, trotzigen Grundoptimismus in mir trage. Mhm. Und deswegen geht es mir auch nicht darum, Pessimismus zu verbreiten. Ich habe in der Klimafrage keinen Optimismus, aber ich habe Hoffnung. Weil Hoffnung ist das, was man einfach nicht aufgeben darf.
Schönes Schlusswort. Richard, danke dir sehr. Das war ein interessanter Austausch.
Für mich auch.
Ja, wir hören uns nächste Woche und ich werde jetzt mal ein bisschen nachdenken über das, was du heute so gesagt hast.
Okay, ich lasse auch mal alles sagen.
Danke dir, hab eine gute Woche.
Also, ja, tschüss.
Bis dann. Ciao, Richard, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.